Börsenradio Network AG.
Dass wir uns beim Quantencomputing vielleicht in dieser Art Vorstufe befinden von ChatGPT.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Index Advisor für Technologieindizes.
Willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andi Groß. Unser Thema heute, Thomas, ist Quantencomputing oder Quantenprozessoren. Also die Rechenleistung, die hat sich ja schon immer in den vergangenen Jahrzehnten sehr schnell, sehr rasant entwickelt und gleichzeitig miniaturisiert. Bekanntes Beispiel, ja, die Rechenleistung, mit der die Amis auf den Mond geflogen sind, die passt heute eigentlich in jedes handelsübliche Handy und dann hat man sogar noch Reserven. Quantencomputer, unser Thema heute, sollen also die nächste Stufe zünden, wo man sagen muss, eigentlich überspringen sie sogar etliche Stufen. Warum? Denn die Quantenmechanik erlaubt nicht nur die Zustände 0 und 1, Bits und Bytes, sondern auch viele Stufen dazwischen. Thomas, wie so oft, du merkst es auch bei mir, viel Meinung, wenig Expertise. Bei dir ist das anders, du steckst da ganz tief drin, schon seit vielen Jahren. Was können Quantencomputer und was können sie nicht?
Ja, zunächst mal hast du eine wunderbare Einleitung gegeben und du brauchst deinen Hut nicht unter den Scheffel stellen. Du hast es sehr gut gemacht, du verstehst mehr wie viele andere, wie wir gerade in deiner Anmoderation gesehen haben. Also du hast richtig gesagt, wir haben jetzt über 100 Jahre Quantenmechanik. Quantenmechanik wurde 1925 von Heisenberg quasi erfunden oder veröffentlicht dann. Also die Deutschen waren da führend im Bereich Quantenmechanik. Letztes Jahr haben wir 100-jähriges Jubiläum gefeiert und es ist richtig, dass Quantencomputing in letzter Zeit richtig einen Schub bekommen hat aus zwei Richtungen. Zum einen von Startups, von der Forschung und zum anderen von Großunternehmen natürlich auch in dieser ganzen Gemengelage Quantum Computing, AI, Generative AI. Und wie es immer so ist, diese Fortschritte sind eben nicht linear, sondern die sind sehr sprunghaft auch. Aber wir bewegen uns jetzt auf einem Weg, das haben auch die großen Anbieter gezeigt, wie IBM und wie Alphabet, also Google. Die haben jeweils eine klare Roadmap, wie wir in der IT sagen, also eine klare Planung für die nächsten Jahre. Und es ist so, dass, du hast es angesprochen, dass Quantencomputer mehrere Zustände annehmen können. Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil man eben parallel sehr viele Varianten durchrechnen kann. Ja, also das macht ganz neue Dinge möglich. Man denkt an Verkehrssimulation oder an den Pharmabereich, an Rohstoffförderung, dann also viele Materialforschungen, wo man bisher im Labor gearbeitet hat mit, was weiß ich, vielen Reagenzgläschen und betreibt es jetzt parallel. Wir haben ja die Woche auch gehört von den Gründern von BioNTech, dass sie sich neu selbstständig machen und in der Verbindung zwischen AI und dieser mRNA-Technologie eben den nächsten Quantensprung sehen. Jetzt bewegen wir uns eben dabei in die Kommerzialisierung des Quantencomputings. Also IBM angefangen, baut jetzt gerade aktuell ein Rechenzentrum, ein früheres Rechenzentrum in New York um für den ersten richtigen Quantencomputing-Betrieb in den nächsten 2 Jahren. Also die würden das auch nicht machen und Milliarden in die Hand nehmen, wenn es nicht auf diesem Pfad wäre. Und diese sogenannten Qubits, also normale Bits in normalen Computern, nehmen eben die Zustände 0 oder 1 an. Und diese Qubits können eben parallel viele, viele Zustände annehmen. Bisher waren diese Qubits eben, ich vergleiche das immer wie mit Kindern auf dem Schulhof, je mehr du davon hast und da rumspringen, umso lauter wird es, umso mehr steigt diese Noise Ratio an, also dieser Lärmpegel. Und jetzt gab es eben die letzten 1,5 Jahre Durchbrüche von den Unternehmen, die diesen, nenne ich es mal so, diesen fragmentierten und lauten Schulhof und an rumspringenden Kindern dann quasi ein bisschen eindämmen und in Ordnung und Struktur bringen. Also meine Kinder erzählen das mir auch immer wieder. Dann, da gibt es so eine extra Abkühlungsbox oder Bank dann, wo so manche rausgezogen werden dann, quasi mit da, wer orange ist oder wer rot ist und in die Kühlbox muss. Und sowas gibt es jetzt eben von den großen Anbietern auch.
Du hattest den Heisenberg angesprochen vor 100 Jahren und Fluch und Segen. Ich glaube, Fluch ist, dass Heisenberg ja festgestellt hat mit seiner Unschärferelation, dass es nicht möglich ist, also Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig beliebig genau festzustellen. Und das scheint auch dieses Rauschen dann zu sein. Also Quantencomputing, das Thema selber, zumindest von der Theorie, ich glaube in den 80er Jahren ist es vorgestellt worden, aber so erst in den letzten nicht mal 10 Jahren hat das so das Laufen angefangen. Jetzt nochmal, wo werden sie eingesetzt? Wo ist der echte Mehrwert? Wo kann man Geld verdienen? Und letztendlich, wo sind die Herausforderungen, die gelöst werden müssen, um diese Unschärfe doch irgendwo scharf machen zu können?
Die Einsatzgebiete sind genau da, wo es wirklich diese super Rechenleistung dann braucht auch. Also ich nenne es mal als Beispiel, das Thema ist in der Portfolioanalyse, also im Finanzmarkt, Kapitalmarkt, dass man parallel sehr, sehr viele Szenarien durchrechnen kann. Ich bin selber an einem führenden Quantensoftwareunternehmen beteiligt, bin da der Mehrheitsaktionär an der Aquarius aus München. Man darf so viel Eigenwerbung machen. Wir werden in den nächsten Wochen mit meinem Fintech Divisend und Aquarius zusammen, werden wir eine erste für den Consumer orientierte Portfolio-Optimierung anbieten. Das ist noch stark AI-basiert. In der Zukunft wird aber da auch viel Quanten dann da drin stecken. Also wir haben das jetzt schon am Start und Nutzer können jetzt das innerhalb der nächsten Wochen wohl rechtzeitig auf Ostern fertig. Also wen es interessiert, dann auf jeden Fall schon mal die Divisend Companion App runterladen. Divisend Companion, und dann kann man das Ganze nutzen. Also Finanzmarkt ist ein großes Thema. Thema natürlich auch jetzt aktuell, was wir sehen, Rüstung, Krieg, diese ganzen Szenarien durchzukalkulieren. Wir gehen da ja immer noch mit dem Dampfhammer davor, ob das jetzt quasi militärisch ist dann, aber auch wie jetzt mit dem Ölpreis, wie sich das Ganze, da ist ja sehr viel immer Stimmungslage drin, anstatt konkrete Gegebenheit, also sehr viel Ineffizienzen. Dann Thema Logistik, ein Riesenthema. Wie bewegt man Güter von A nach B? Wie gestaltet man das effizient? Thema Wetter, Klima, Prognosen. Wir sind zum Beispiel stark unterwegs, auch mit meiner Quantenfirma im Bereich Smart Grid Optimierung. Dann, also wir haben da auch Projekte schon gemacht mit einer E.ON. Dann Stromnetzoptimierung dann. Da ist sehr viel Bedarf da, weil sehr viel, in rund 100 Tagen pro Jahr wird Strom verklappt zu weniger als null, weil viel zu viel Strom da zur Verfügung steht. Der Albtraum ist immer sonntags, wenn die Sonne scheint und die Fabriken quasi zu haben dann und kein Strom gebraucht wird. Und dann muss der Strom irgendwie verklappt werden. Verklappt heißt, dass wir sogar noch Geld dafür zahlen, dass irgendjemand diesen Strom abnimmt.
Mhm. Dann, ja. Du hast ja gesagt, die Großen, die IBMs kümmern sich mittlerweile auch drum. Es ist natürlich ein weites Feld, wo auch viele Startups sich tummeln. Lässt sich damit schon Geld verdienen? Wo stehen wir? Vielleicht auch so ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu KI, wie sich das entwickelt hat mit den Chips. Sind wir da auf so einer ähnlichen Welle, die sich jetzt gerade aufbaut? Welche Fragen muss ich als Anleger eigentlich stellen? Weil ich habe so den Eindruck, viele der Firmen, die lassen zunächst einmal ihre Marketingleute auf uns los.
Auf jeden Fall, das ist immer so, das gehört aber auch zum Geschäft im Tech-Bereich dann. Das ist so wie, sag ich mal, wie bei den Klamotten oder bei den Modenschauen im Frühjahr und im Herbst dann. Also es muss immer neue Trends setzen. Das Silicon Valley und der IT-Bereich lebt natürlich auch von Trends. Ja, wir haben das zuletzt gesehen, eben Ende 2022, da war der Tech-Markt wieder mal auf einem quasi Tiefpunkt, auf einer Frage, what's next, was kommt also als nächstes, eine gewisse Identitätskrise. Und dann kam eben wie aus dem Nix damals ChatGPT. Und ja, und so hat sich das Silicon Valley und der Tech-Sektor immer wieder quasi neu erfunden. Und wenn wir da jetzt mal bei generativer KI und bei ChatGPT bleiben, sagen Experten, und ich teile diese Meinung, dass wir uns beim Quantencomputing vielleicht gerade in dieser Art Vorstufe befinden von ChatGPT, wo sich quasi der Tag so dämmert dann und so langsam aufgeht, oder wenn man durch eine Nebelbank fährt und sagt, okay, da sieht man schon ein bisschen Umrisse, das wird deutlicher. Genau, es ist noch kein klares Bild, aber die Profis erkennen da schon, wo die Reise hingeht. Die Woche ein schönes Video gesehen mit Stan Druckenmiller. Stan Druckenmiller ist einer der bekanntesten amerikanischen Investoren, hat vor über 30 Jahren das Pfund für George Soros quasi niedergerungen, weil er das gesehen hat. Und er hat die Woche nochmal ein schönes Video gesehen, wo er gesagt hat, kauf keine Aktie unter den aktuellen Gesichtspunkten, kauf sie mit dem Ausblick auf die nächsten anderthalb oder zwei Jahre und sieh, ob da eine Welle quasi dahinter liegt. Und wir haben eben schon im Jahr 2020 habe ich weltweit den ersten Quantum Computing Index, den Selective Quantum Computing Performance Index mit Fontobel aufgelegt. Und wo wir den Schwerpunkt gelegt haben, die auf die gesamte Wertschöpfungskette, eben nämlich auf die großen Unternehmen, wie jetzt eine IBM, eine Google, die stark sind in der Forschung und in der Umsetzung, auch durch ihre Cloud Technologie, auch eine Microsoft. Und auf der anderen Seite, oder eine Alibaba in China. Und auf der anderen Seite die upcoming Startups, die es damals schon gab. Und wir haben da quasi auch sehr günstig dann in der Folge eingekauft bei den Quantum Pure Playern. Das sind so Unternehmen wie Ionq, Rigetti, D-Wave, die als SPAC an die Börse gegangen sind. Und die dritte Komponente im Index sind eigentlich anwendungsgetriebene Unternehmen. Das heißt, Unternehmen aus der Pharmabranche, Rohstoffbranche oder Energiebranche oder Finanzbranche, die von dem Einsatz des Quantencomputings stark profitieren und profitieren werden.
Das hast du gesagt, die IT-Branche, gerade Silicon Valley, fragt ganz gerne so wie die Mode auch, what's next? Was ist der nächste Hype? Jetzt darf man das ja nicht machen zum Selbstzweck. Sondern okay, ich habe jetzt was Neues, dann schauen wir mal, wie es läuft. Das muss ja auch tatsächlich Anwendungen haben. Das hast du ja eingangs auch erklärt. Wer sind denn jetzt da die führenden Köpfe, die führenden Nationen? Sind es die Amerikaner? Ist es Silicon Valley? Oder ist es ein Thema, was auch in anderen Ecken der Welt stattfindet? Ich denke auch an Deutschland. Wir haben ja den Heisenberg gehabt, ne?
Ja, genau. Also wir haben, ich sage immer, wir haben in Deutschland, wir sind immer sehr generös. Wir haben die Raumfahrt erfunden, wir haben den Computer erfunden, wir haben die Atomspaltung erfunden, wir haben das Quantencomputing erfunden, nur wir haben nie was draus gemacht, ja, weil wir uns irgendwie in Deutschland zu schade, zu arrogant oder zu hochnäsig oder was auch immer sind, oder man könnte auch sagen, unfähig sind, ja. Die Amerikaner leben ja zum Beispiel, viele Forscher auch im Bereich KI und AI kommen ja aus Europa. Also zum Beispiel das Sprachmodell von DeepMind, also von Google, und Gemini wurde wesentlich in London, in Europa, von europäischen Leuten entwickelt. Oder auch die Sprachmodelle von Facebook, dann Llama und so weiter, wurde von Paris aus von Forschern entwickelt. Und Deutschland hat in der Tat beim Quantencomputing ein starkes Standing. Es fließt da viel Geld rein. Ich habe erwähnt, dass ich selber ein Quantencomputing-Unternehmen quasi mehrheitlich da besitze mit der Aquarius aus München als führender Software-Player, die sowas machen wie Microsoft für Quantencomputing, also so ein Betriebssystem. Also da sind wir in Deutschland, haben wirklich sehr gute Leute. Das ist auch im AI-Bereich dort. Sehr gute Universitätsausbildung, sehr gute Netzwerke. Woran es immer wieder hier fehlt in Deutschland, ist die Skalierung, das zur Kommerzialisierung, auch mit der Industrie besser zusammenzuarbeiten. Nimm da mal ein Beispiel aus den USA von Ionq, die bei uns auch, oder Ionq, die bei uns auch im Index drin sind, im Quantencomputing-Index, mit dem wir auch ja über die letzten Jahre sehr viel Geld verdient haben. Bill Gates ist einer da der ersten Investoren gewesen in das Unternehmen. Die machen jetzt schon Umsätze von roundabout 200 Millionen Dollar pro Jahr und 80% sind Regierungsaufträge, ja, weil eben von Trump, auch jetzt von der Trump-Administration hier sehr viel Geld reinfließt. Ja, wir tun uns halt in Deutschland und Europa immer so schwer, dann eben auch im Beschaffungswesen, ob im Rüstungsbereich oder im Forschungsbereich, irgendwie das Komoder zu machen. Die schreiben halt die Schecks und da geht es einfach viel schneller vorwärts. Die Unternehmen haben schneller Umsätze, können an die Börse gehen und können sich dann auch andere Unternehmen einverleiben. Also zum Beispiel Ionq hat auch das führende Quantenunternehmen in UK letztes Jahr aufgekauft. Die hatten einfach die Kohle. So ist es einfach, ja.
Jetzt lass uns auch mal, sagen wir mal, Aufträge schreiben, zumindest gedanklich. Wie kann ich denn jetzt investieren in dieses Thema? Ich habe weder die Zeit noch das Wissen, die Expertise, mich jetzt in Einzelunternehmen da reinzufuchsen, und habe so den Eindruck, na, da wird viel herumgereicht und, wie ich eingangs sagte, also viel Meinung, wenig Expertise. Du hast die Expertise. Gib mir doch mal irgendwie eine Handreichung, über welchen Index, über welche Zertifikate kann ich sowas bequem machen und auch streuen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in so einer frühen Phase.
Genau. Also wovor ich warne, ich kriege ja immer wieder auch praktisch oder bin auf Veranstaltungen eingeladen oder Leute sehen mich und dann, die gehen immer so auf Einzeltitel und picken sich dann so Cherry-Picking-mäßig oder überschätzen sich. Ich will jetzt da nicht arrogant sein oder will den Einzelnen überschätzen dort. Aber es gibt Leute, die da auch manchmal, jetzt sagen wir, wenn ich da jetzt, die picken sich dann aus meinen Indizes einzelne Werte raus und denken, sie können die Welle dann richtig reiten. Das kann manchmal gut gehen. Das muss aber nicht unbedingt dann gut gehen. Das ist schon ein hohes Risiko dann, wenn man in solchen Bereichen auf Einzeltitel geht. Deshalb gestalte ich eben solche Indizes dann eben wie eben den von Tobel Quantum Computing Index, und der beinhaltet eben 20 Werte, eine Mischung aus etablierten großen Tech-Konzernen, die da jeweils auch führend sind. Also wir messen das anhand der Patente relevanten, anhand der Startup Beteiligungen, also wo die beteiligt sind, um ihr Wissen, Know-how und Netzwerk-Ökosystem da auszubauen. Ja. Und auf der anderen Seite sind eben reine Quanten-Pure-Player dabei. Ich hatte es gesagt, wie IONQ, Rigetti oder D-Wave. Und es sind aber auch Unternehmen dabei, die einen starken Schwerpunkt ausmachen, anwendungsgetrieben. Ich nenne jetzt mal 4 Unternehmen, die da reinfallen. Da ist eine Shell, eine Chevron dabei. Ja. 2 Energiekonzerne, die jetzt auch massiv da profitieren von den Ölpreisen, aber die gehören natürlich auch dazu in der Energieentdeckung, also wenn es darum geht, neue Ölfelder oder neue Energieressourcen zu erschließen, lässt sich das jetzt eben mit AI und Quantentechnik viel effizienter und viel besser machen oder die Produkte besser zu raffinieren dann, also dabei, oder man nimmt zum Beispiel Unternehmen wie eine Johnson & Johnson, die auch hier sehr stark unterwegs sind, also als integrierter Gesundheitskonzern oder eine Honeywell aus den USA, spannendes Industrieunternehmen, alteingesessen amerikanisches Industrieunternehmen, die gerade dabei sind, die eine große Quantum-Sparte haben, das erweitert haben und bald an die Börse bringen wollen. Und jeder, der zuletzt General Electric gesehen hat, wo sich General Electric in 3 Unternehmen aufgespalten hat, war ein Riesenthema für Anleger, haben riesig davon profitiert. Und so ist es bei Honeywell, gibt es eben auch bald dieses Spin-off dann, was dann einen Quanten Pure Player hervorbringt, was dann auch nochmal zu einer erheblichen Wertsteigerung führt. Und wenn ich das jetzt gerade aktuell mit Datum heute vom 13.03. anschaue, dann kann ich sagen, wir sind damals im Jahr 2020 dann am 2. Juli bei 100 gestartet, dann oder am 1. Juli dort 2020, das sind jetzt also 5,5 Jahre her und haben jetzt eine Performance von 130% hingelegt. Dann also bewegen uns, wer 100 Euro damals investiert hat, hat heute ungefähr 230. Dann, und man sieht schön auch im Chart, Anleger können sich das dann anschauen, eben den Selective Quantum Computing Index mit der ISIN.de 3x die 0, VP, 4XD, 45. Dann, um es ganz genau zu sagen, da sieht man ein schönes Chartbild, dann kann man das sehen, eben wie man davon profitiert hat. Übrigens, auch gerade diese Quantum Pure Player, die haben wir zum Teil immer sehr günstig eingesammelt, manche wie Rigetti bei 50 Cent, 0,5 Dollar, und die dann ja sich verzwanzigfacht, verdreißigfacht haben. Und durch die hohe Gewichtung dann machen wir auch regelmäßig ein Rebalancing, also ein Ausgleich alle in einer bestimmten Zeitperiode, alle halbe Jahre, verkaufen dann solche Gewinne dann auch, nehmen die mit, investieren die in die restlichen Unternehmen und insofern ist da auch ein schöner Puffer da. Also man lässt es nicht irgendwie nur laufen, sondern passt es dann auch entsprechend an, wie das Profi-Anleger und Family Offices eigentlich auch machen. Und dementsprechend kommt dann auch eine nachhaltige Performance zustande, wie wir es hier sehen mit dem Index.
Das große What's Next der IT, die Quantencomputer. Insights von unserem Experten Thomas Rappold. Vielen Dank.
Gerne, Andi.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.